Schwerkraft und Unwissenheit klammert jedoch materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen, dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Schiller Prabhupada hat einmal gesagt, dass dies der Vers ist, um glücklich zu werden. Wer von euch möchte eigentlich glücklich werden? Das scheint ein geht das auch gerade euch verschieden zu, also das ist nun mal so. Also lass uns das lieber nochmal lesen, weil es uns alle so intensiv zu betreffen scheint und deswegen mit noch größerer Aufmerksamkeit als beim ersten hören möglich ist. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, ja, das, und Unwissenheit, Tamas, die Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Erläuterung. Ein Lebewesen ist in seiner normalen, wesenseigenen Position völlig in spiritueller Glückseligkeit zufrieden. Dieser Daseinszustand wird Brahma-Bhuta oder Atmanandi genannt, das heißt die Stufe innerer Zufriedenheit. Der Zustand innerer Zufriedenheit ist nicht mit der Zufriedenheit des untätigen Narren zu vergleichen. Der untätige Narr befindet sich im Zustand törichter Unwissenheit, wohingegen der in sich selbst zufriedene Atmanandi transzendental zum materiellen Zustand des Daseins ist. Diese Stufe der Vollkommenheit erreicht man, sobald man unwiderruflich im hingebungsvollen Dienst gefestigt ist. Hingebungsvoller Dienst bedeutet nicht Untätigkeit, sondern die ungetrübte Tätigkeit der Seele. Die Tätigkeit der Seele wird durch den Kontakt mit der Materie getrübt. Und somit drücken sich die krankhaften Tätigkeiten in Form von Lust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf aus. Die Wirkung von hingebungsvollem Dienst wird in der völligen Beseitigung dieser Folgen von Leidenschaft und Unwissenheit sichtbar. Der Gottgeweihte wird sofort in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt und er macht weiteren Fortschritt bis zur Vasudev-Ebene der Stufe ungetrübter Sattva. Shuddha-Sattva-Stufe. Nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Ein Gottgeweihter befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Tugend. Deshalb fügt er niemandem Schaden zu. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen richtet nur Schaden an, ganz gleich, wie gebildet er sein mag. Ein Gottgeweihter ist weder töricht noch leidenschaftlich. Die Menschen, die anderen Leid zufügen, wie auch diejenigen, die töricht oder leidenschaftlich sind, können keine Geweihte des Herrn sein, auch wenn sie sich durch äußeres Gehabe als Gottgeweihte ausgeben. Ein Gottgeweihter besitzt immer all die guten Eigenschaften Gottes. Das Ausmaß dieser Eigenschaften mag verschieden sein, doch der Qualität nach sind es dieselben. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pratarine Nirvishesha Shunyavadi Paskachare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Ivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hier also noch einmal das Werk, um glücklich zu werden. Tadara das Tamobhava, Kama Lobara Yastaye, Sekaiter Anavidam, Titan Satve, Rasidati. Übersetzung. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas und Unwissenheit, die Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. So wie die Seele in die materielle Welt kommt, verändern sich ihre naturgemäßen Tätigkeiten. Srila Prabhupada gab das Beispiel von jemandem, der krank wird. In dem Augenblick, wo jemand krank wird, verändern sich seine naturgemäßen Tätigkeiten. Statt gesund zu atmen, hustet er zum Beispiel und spuckt Schleim. Unbeschwert zu denken, wird sein Denken immer wieder durch Fieberanfälle geprüft. Fröhlich durch die unbeschwert durch die Gegend zu gehen, ist er gefesselt am Krankenbett, schwitzt und stöhnt und träumt krankhaft. Auf diese Weise unter anderem werden die Tätigkeiten eines Menschen, der unter den Einfluss von Krankheit geraten ist, getrübt. Genauso werden die Tätigkeiten der ewigen Seele getrübt. Was sind diese Tätigkeiten? Unmotivierter, hingebungsvoller Dienst. Ohne von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinträchtigt zu werden. Verschiedene Arten von Krankheiten haben unterschiedliche Krankheitsbilder. Zum Beispiel, wenn man sich die Windpocken zuzieht, wird die Haut auf bestimmte Art und Weise beeinträchtigt. Man bekommt so Pusteln überall. Wenn man sich eine schwere Erkältung zubekommt, das Krankheitsbild ein anderes. Man spuckt laufend Schleim. Lassen sich die Erscheinungsweisen haben die Erscheinungsweisen verschiedene Bilder, die sie hervorrufen. Wenn man in den Bann der Erscheinungsweise der Unwissenheit kommt, neigt man sehr zu Unaktivität, also Passivität, zu einem depressiven Zustand, fühlt sich oft sehr schläfrig, hat Anhaftung an sehr unwünschenswerte Speise, also zum Teil schon Speise, die im Verwesungsprozess inbegriffen ist, wie der französische Camembert oder Fleisch, das schon einen gewissen Gärungsprozess ausgesetzt ist. Das ist das Krankheitsbild in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das Krankheitsbild in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, dass man sehr aktiv werden kann für die eigene Sinnbefriedigung oder für das Erwerben von Ruhm und Ansehen. Das Interessante oder das, ich spreche gleich von der Erscheinungsweise der Tugend, die möchte ich gerne gesondert behandeln. Und diese dritte Erscheinungsweise ist nämlich eine Erscheinungsweise, die eine relative Freiheit von den sehr schweren materiellen Verunreinigungen gibt, die aber trotzdem noch binden ist und auch überwunden werden. Aber darüber will ich gesondert sprechen. Das ist zunächst einmal Unwissenheit und Leidenschaft behandeln. Wenn man dieses Beispiel mit der Krankheit ist unglaublich wegweisend, um das richtig zu verstehen. Wenn man eine bestimmte eine bestimmte Krankheit sich aufsackt, mag es sein, dass sie noch nicht sofort zum Ausbruch kommt. Zum Beispiel kann es sein, geht es so bei den Typhuserkrankungen. Ich kann mich erinnern, 1986 wird es gewesen sein. War ich in Mayapur und war mental sehr belastet durch Vorfälle, die dort geschehen waren. Hatte dann unvorsichtigerweise mein Schlaf völlig reduziert und auf das Essen und habe, das soll man nicht machen, wenn man verdient das völlig, das ist dann leider das trotzdem sehr merksam. Schöne Blumen in der Lande. Und dann fühlte man sich schon so ein bisschen schwächlich. Und dann in Heidelberg, plötzlich, Fischmedes hatte den neuen HRT, also wir waren zum neuen HRT-Laden gefahren, gleich zu Anfang, um Karottensaft zu auszuprobieren. Mit einem Augenblick auf den anderen ist das so heavy gekommen, diese Typhuserkrankung. Kann ich also niemandem wünschen. Man hat Kopfschmerzen, dass man also glaubt, der Kopf würde einem von dem, also man macht sich Sorgen, ob man jemals wieder vernünftig denken wird, weil das so heiß wird im Gehirn. So findet man das. Das ist, dass man auch gar keine bestimmten Gedanken gar nicht mehr fassen kann, die subtileren. Es geht gar nicht. Man hat das Gefühl, das zerstört einen innerlich und verbrennt einen wie ein innerliches Feuer. Die laufende Ohnmacht und kam dann ins Krankenhaus und ab da kann ich mich schon gar nicht mehr an irgendwas erinnern, weil das so heavy wurde. Das war ein Bacillus, der erst später aufgegangen ist. Genauso ist es mit den Erscheinungsweisen der Natur. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, Karanam Gunasangasya Sat Asat Yoni Janmasu. Also dieser Kontakt mit den bestimmten Erscheinungsweisen trägt einen auch in ein zukünftiges Leben hinein. Karanam Sat Asat Janma Yoni. Also man nimmt Geburt dann als Resultat von seinem Kontakt mit den Erscheinungsweisen in guten oder auch weniger vorteilhaften Lebensformen. Das hängt auch zusammen mit dem Karma. Guna und Karma ist der automatische Prozess, der versorgt, wie wir von Körper zu Körper gehen. Es gibt diese Erscheinungsweisen oder der Kontakt mit den Erscheinungsweisen, bedeutet zu Deutsch gesagt, dass wir eine bestimmte Tätigkeit ausführen, entweder leidenschaftlich oder unwissenhaft oder tugendhaft. Und durch diese Tätigkeit entsteht in unserem feinstofflichen Körper ein Same. Diese Samen reifen unterschiedlich schnell heran und so kommen dann der Kontakt mit den Erscheinungsweisen dazu, sich in eine voll erblühte oder voll ersprossene, weniger ersprießliche Reaktion zu transformieren. Wir alle tragen diese Auswirkungen durch unsere Kontakte mit den Erscheinungsweisen mit uns im Herzen herum und diese Samen, die wir tragen, werden irgendwann einmal manifestiert werden. Ich glaube, dass hier in diesem Zuhörerkreis dieser Zusammenhang hinreichend bekannt ist und möchte nicht jetzt das noch im Einzelnen ausführen. Wenn der wenn jetzt jemand, nur es gibt verschiedene Yogis, die verstehen, wie heavy oder wie prägend praktisch der Kontakt mit den Erscheinungsweisen der Natur ist und die auch verstehen, dass sie durch diesen Kontakt dass das ihr ganzes Sein bestimmt. Deswegen tun sie alles nur Erdenkliche, um besonders die Auslegung von Unwissenheit und Leidenschaft, diese beiden Krankheiten zu überwinden. Denn jemand, der von der Erscheinungsweise der Unwissenheit regiert wird, ist in einem sehr unglücklichen Zustand, und jemand, der, oder einem hilflosen Zustand, kann man sagen, und jemand, der von der Erscheinungsweise der Leidenschaft reagiert wird, ist ebenfalls hoffnungslos. So, dies ist ein ganz wichtiger Punkt, um Krishna bewusstes Leben oder sagen wir mal Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen, die wir ja machen wollen. Solange wir in der Unwissenheit und Leidenschaft sind, können wir mit diesem Leben nichts aus diesem Leben anfangen. Wir sind total hilflos, wenn ihr so wollt. Schaut euch bitte mal einen Tag im Leben von Herbert Kohl an. Das ist jetzt ein Typus von einem Deutschen. Und ihr werdet sehen, wie sehr die Erscheinungsweisen der Natur sein Leben kontrollieren. Herbert Kohl, er heißt schon Herbert, der ist bewusst gewählt. Herbert Kohl ist spät ins Bett gegangen. Er ist deswegen aufgewacht mit schlechtem Mundgeruch. Er geht also schnell noch in die Bade, ins Badezimmer, putzt sich die Zähne und wäscht sich dann das meistens macht das so, er wäscht sich das Gesicht und putzt sich dann die Zähne. Dann spräht er sich ein Deo unter die Arme, dass es nicht so auffällt, dass er einen Körper hat, trinkt eine Tasse Kaffee, um endlich wach zu werden, und dann schleppt er sich irgendwie in seinen fahrbaren Untersatz, sein Auto, und fährt also los. Dem Wege stellt er das Radio ein, er befindet sich jetzt auf dem Wege zur Universität. Er stellt das Radio an und hört vielleicht eine Lieblings-Heavy-Metal-Band, I Want to Kill Myself. Endlich kommt er in Fahrt. Oder wie ist eine Lied? Das eine Lied. I want to beat somebody. I want to beat somebody. Das ist auch ein Lied von einer Band namens Der Weste. Gesungen. Und er ist also, kommt also völlig in Fahrt jetzt und erinnert sich an die Ereignisse der letzten Nacht. Er wollte Clotilde Mathilda ausführen und mit ihr ein romantisches Schäferstündchen bringen in verschiedenen Winkeln seiner Lieblingsdiskothek. Aber sie haben sich wegen was, was an dieser Stelle unerwähnt bleiben soll, gestritten und gezankt, und es ging doch nicht so gut, wie man sich das vorgenommen hatte mit der Sinnbefriedigung. Man denkt ein bisschen daran, aber jetzt muss er sich auch langsam auf das Studium konzentrieren. Er fährt also schneller. In diesem Augenblick schneidet ihm jemand den Weg.
Ach du alter Idiot! Bist du eine Mischung aus dem Rehwurst und einem Gorilla oder was?
Fährt dann weiter in die Universität, steht unglaublich unter Zeitdruck, er hasste die Treppen hoch, setzt sich auf seinen Platz hin, und dann geht es schon los mit der Erwerbung von Unwissenheit. Der Professor hat auch nicht seine guten, er ist emotional verklemmt und schaut nicht von seinen Notizen auf, weil er die gelangweilten Studenten nicht anschauen will. Und dann kommt die Examensarbeit oder irgend so eine Prüfungsarbeit. Anyways, ich bin noch nicht so gut drin, euch das vorzumalen. endlich unglaublich unter Leistungsdruck, seine Hände schwitzen und man merkt trotz des Deos, dass er einen Körper hat er ist also und so weiter und so fort. Sorry, ich komme da nicht so gut rein heute Morgen, weil das ist einfach nicht meine gerade. Ich habe mich auf andere Dinge vorbereitet. Hier seht ihr ein ganz normales Alltagsleben. Sicherlich habe ich ein paar poetische Übertreibungen gewählt, um die Zuhörerschaft zu unterhalten, aber im Effekt ist das so ungefähr das Alltagsleben eines normalen Herbert Kohls. Da ist Unwissenheit sehr stark vertreten, nicht? Schlaf, Kaffee, Zorn, den er auf andere empfindet, Leidenschaft, erinnert sich an Clotilde, Mathilda ist mit Gedanken an Sinnbefriedigung beschäftigt. Er will die Noten da machen, also gute Examensarbeit machen. Er rast wie ein toller Hin- und Hörterbein, das Lied der Wespe und so weiter und so fort. Das ist typisch das Leben des normalen, zivilisierten Menschen, auch wenn er zur Uni geht. Tugend ist sehr rar geworden im Kali-Yoga. Tugend, das ist die dritte Erscheinungsweise, und in dieser Erscheinungsweise sieht man klar. Man kann unterscheiden, was die Position der Intelligenz ist, zwischen Tätigkeiten, die einem förderlich sind, und solchen Tätigkeiten, die nicht förderlich ist, und hält sich somit so ein bisschen fern von diesem sehr leidenschaftlichen und unwissenden Gehabe in unserer Zivilisation. Tugend jedoch reicht noch nicht aus, um ins Krishna-Bewusstsein zu kommen. Krishna-Bewusstsein, davon wird hier in diesem Text geschrieben, ist ein Zustand, wird dieser Zustand im nächsten Text beschrieben. Hier kann ich eigentlich nur von Tugend, aber ich möchte schon vorbereiten sprechen. Es gibt zwei Arten von Tugend. I'm really sorry. Das Krankheitsbild von chronischer. Die materielle Tugend, da ist man einfach nur glücklich und zufrieden. Die zweite Art von Tugend heißt Sattvam Vishuddham Vasudeva Shaktitam. Das ist der Text, der immer wieder zitiert wird dafür. Wenn ihr es studieren möchtet für euch selber, das ist im 4. Kanto, 3. Kapitel, 6.23. Shiva beschreibt, wie dieser Zustand der reinen und unvermischten Tugend des Krishna-Bewusstseins aussieht. Er sagt, Sattvam Vishuddham Vasudeva Shaktitam Yat iyate tatra puman apavrita sattve satasmin bhagavan vasudevo sadokshayo me namasa vidyata. Ich bin immer beschäftigt darin, Ehrbietung zu Lord Vasudev darzubringen im reinen Krishna-Bewusstsein. Krishna-Bewusstsein ist immer reines Bewusstsein, in dem sich die höchste Persönlichkeit Gottes, der bekannt ist als Vasudev, ohne eine Bedeckung offenbart. So, wenn wir den Vorgang des Krishna-Bewusstseins praktizieren wollen, müssen wir auf diese Ebene kommen. Auf dieser Ebene werden wir nicht mehr angegriffen von den niederen zwei Erscheinungsweisen und werden somit glücklich im Krishna-Bewusstsein. Es gibt grundsätzlich zwei Vorgänge, um auf diese Ebene zu kommen. Die eine ist der eher mechanische Vorgang und der zweite ist der Turbogang. Der mechanische Vorgang bedeutet, dass man Entsagung auf sich nimmt. Strikt im Zölibat lebt, nicht nur mit Tätigkeiten, sondern auch mit Gedanken und mit Worten. Dass man Ausgewogenheit praktiziert, dass man Religiosität und Wahrhaftigkeit praktiziert, dass man Sinnenkontrolle praktiziert und so weiter. Tapasa brahmacharyena samena cha damena cha und so weiter. Auf diesem Weg wo man mit eigener Kraft versucht, die Auswirkungsweisen von Unwissenheit und Leidenschaft zu überwinden, können jedoch grobe Unfälle geschehen, Verlockungen und Versuchungen, denen wir nicht standhalten können und die uns herunterreißen. Der zweite Vorgang ist der Vorgang, den wir in den vorangegangenen Versen gehört haben. Das ist Bhagavad Bhakti Yogata, der Vorgang des Krishna-Bewusstseins, durch den man Krishna im Herzen einlegt. Wir haben hier gehört, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, wird im Herzen ohne Bedeckung offenbart durch diesen Vorgang. Wir hatten ja gehört, wenn wir über Krishna hören, wird Krishna plötzlich im Herzen aktiv, der wohlmeinende Freund, und hilft uns, diese Unwissenheit zu beseitigen. Wir können diese beiden Vorgänge, den Vorgang der eigenen Bemühung und den Vorgang von Krishna, wo Krishna einsetzt, mit einem Beispiel erläutern. Der Vorgang, wo man mit eigenen Bemühungen sich versucht zu orientieren, sind wie Vorsichtsmaßnahmen, die man im Nebel tut. Ein Mensch in der Erscheinungsweise von Leidenschaft und Unwissenheit ist in einem nebligen Zustand. Er sieht nicht klar, was gut für ihn ist und was schädlich für ihn ist. Wart ihr schon mal in einem dicken Nebel? In Kartik ist uns das mal widerfahren, in Vrindavan, und zwar an dem Ort, wo Krishna die Kuhhirtenjungs gestohlen hat. Und da haben wir uns total verlaufen. Das ist bei Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit, die so im nebligen Bewusstsein sind, die verlaufen sich total. Die kommen also nicht eine Spur ihrem eigentlichen Ziel näher. Was immer sie unternehmen, geht in die andere Richtung. Wie Krishna Chetraprabhu gestern gesagt hat, die laufen in die verkehrte Richtung. Sie kommen nicht ihrem Lebensziel eine Spur näher. Und natürlich, man kann da Vorsichtsmaßnahmen im Nebel treffen. Es gibt Nebelhörner zum Beispiel im Hafen und Leuchtsignale und so weiter. Aber trotzdem rammen immer wieder die Schiffe zusammen. Präng. Weil Vorsichtsmaßnahmen nicht ausreichen, diesen Nebel zu vertreiben. Es sind nur sozusagen, ja, Patchwork, sagt Arbeit, Flecken, Flickenarbeit. Wenn man so ein Tuch hat, was schon alt ist, altersschwach ist, und kann man es immer wieder mit Flicken flicken, aber das reißt immer wieder an neuen Stellen auf. So sind diese eigenen Bemühungen Fleckenarbeit. Krishna-Bewusstsein nun, oder dieser Bhagavad-Bhakti-Yogata-Vorgang, wo man Krishna im Herzen einleitet, er ist wie der Aufgang der Sonne. Wenn die Sonne im Nebel aufgeht, brauchst du keine Nebelhörner mehr und keine Leuchttürme und Leuchtsignale. Dann ist der Nebel verflüchtigt. In Mayapur haben wir diese Erfahrung auch, denn alles von Nebelüberzeugungen überflogen. Und wenn die Sonne aufgeht, leckt sie also den Nebel vom Land herunter. Und es wird frei. So wird auch Krishna ohne Bedeckung erfahren auf dieser Stufe des Krishna-Bewusstseins. Jeder von euch sollte sich testen. Ständig im materiellen Leben wird unser Herz gezwackt, sagt Prabhupada, durch Lust und durch die Höhlenbewohnersprache. Dieses einfach. Das ist die Auswirkung der Unwissenheit. Unaktivität, Schlaf, Bewusstsein. So. Das ist ständig bedeckt, und so kann man nicht glücklich werden. Seid ihr glücklich im Krishna-Bewusstsein? Habt ihr laufend Sorgen um euren Zustand? Diese Fragen muss sich jeder stellen. In seinem spirituellen Leben. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang eine Testgeschichte erzählen. Es gab einmal ein Kater, der wurde altersschwach. und das Mäusejagen macht ihm erhebliche Schwierigkeiten. So wurde er magerer und magerer, bis er sich eines Tages zu einer List entschloss. Er setzte sich an den Ganges im Schneidersitz und intonierte das Ohm. Die Mäuse nun, die das sahen, waren beeindruckt. Hier ist ein Vater, der anscheinend einen Lebenswandel vollzogen hat. Sie suchten ihn, nachdem sie ihn 5 Tage aus der Entfernung beobachten, wie der da oben intonierte, auf und hat ihn verstanden, was ist geschehen? Tja, die Auswirkungen von Leidenschaft und Unwissenheit sind aus dem Herzen gegangen. Durch den Prozess des Bhakti-Yoga. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr zu töten. Ich bin Vegetarier geworden. Au, sagt lieber. Das steht doch in den Shastras drin, sagte der Kater. Was wundert ihr euch? So, die Mäuse sprach sich bald rum, kam bald in organisierten Pilgerfahrten zum Kater, um von ihm verschiedene Unterweisungen für ihr spirituelles Leben zu erhalten. Der Kater gab Unterweisungen und es ging einige Zeit gut. Dann sagte der Kater, ihr könnt auch Einzelaudienzen bei mir haben, es muss arrangiert werden. Und so kamen dann irgendwann mal auch einzelne Mäuse dorthin und nahm Einzelaudienzen. Nach einer Woche oder so fragte sich in einer Mäusekommunität die Maus, wie die wussten Herbert geblieben. Och, er ist wahrscheinlich ausgereist, er hat immer so Reisefieber gehabt. Und sagte, ja. Okay, ja. Aber melde sich doch sonst immer ab. In anderen Mäusekommunitäten ereignet sich ähnliches. Die Maus sieht die eines Tages auf die Idee kam, mal aus der Ferne zuzuschauen, dass ich in der Einzelaudienz getan von dem Kater. Und er sah, dass eine Maus da in der Ehrbietung vor dem Kater da lag und der Kater dann einfach aufstand und ihr das Genick brach und ihre Gedärme auslöschte. Jetzt machen wir gerade. So, Sigi verbreitete das Wort und der Mogel des Katers flog danach auf. So ist es, so sollte es nicht sein. Wenn man äußerlich das spirituelle Leben ausführt, innerlich aber noch mit diesen gleichen Wünschen behaftet ist. Der Kater war ein, wie Frau Pate sagt, Showbottle-Spiritualist, ein fadenscheiniger Spiritualist. In seinem Herzen, Theta, heißt es hier, Theta Ethera Navidam, hatte sich nichts getan. Dort, wo sich die Transformation stattfinden, wo das, die Transformation stattfinden soll, ist nicht in der Garderobe oder in der Frisur. Die Transformation muss im Chitta oder im Chitta, sagt man auch, im materiell verunreinigten Bewusstsein stattfinden. Und das bedeutet, dass Krishna dort installiert wird auf einem Diamantenthron der Aufmerksamkeit. Und so die niederen Erscheinungsweisen weichen. So kommt man auf die Erscheinung, so kommt man auf die Brahma-Bhuta-Stufe, wo man Prasanatma tatsächlich glücklich im Krishna-Bewusstsein ist. Auf dieser Stufe ist der höchste Herr offenbart in seiner rein ursprünglichen Natur und der Devotee wird nicht mehr infiziert von den niederen Erscheinungsweisen. Wir müssen unbedingt aus der Verstrickung von Leidenschaft und Unwissenheit herauskommen, auch als Devotis, die schon Krishna-Bewusstsein praktizieren. Wenn wir ständig voller Sorgen sind, heißt das, dass die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit noch einen Einfluss auf uns ausübt und uns kontrolliert. Es gibt, lasst uns das zum Abschluss sagen, nur für zwei Menschen Glück. Für den untätigen Dummkopf, ich will es nicht unterschiedlich nennen, die Formulierung, das heißt so, ja, mit dem dritten Kanto, der einfach kein Wissen hat von seinem Dasein und sich in Unwissenheit glücklich sehnt. Und für den Transzendentalisten. Für diese beiden gibt es Glück. Die dazwischen liegen, so wie wir, leiden. Man kann nicht mehr so dumm sein, weil man hat zu viel gehört, um sich im materiellen Leben da irgendwas draus zu finden. Man fühlt sich komisch dabei. Ich war einmal im Krishna-Bewusstsein, als ich ein Freund Krishna war, also zum Tempel kam, da ging ich dann noch in meine vergangenen Jagdgründe zurück, einmal für eine Nacht. Und jagte da nach den flüchtigen Freuden, die in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft zu kriegen sind. Und ich kann mich noch so deutlich daran erinnern. Ich möchte euch nicht zumuten, mit was für Tätigkeiten ich mich damals befasste. Ich ging an die alten Plätze und habe so eine fantastische Nacht in Hamburg zelebriert, weil es mir in meiner Jugend überhaupt möglich war. Und kam mir dabei total einfach unpassend vor. Ich sah immer so das bisschen, was ich von den Devotis gehört hatte, auf der einen Seite und meine Tätigkeiten auf der anderen Seite. Und das gab einen richtigen Konflikt zwischen den beiden Stimmen. Und schon war ich da und tanzte wie ein Idiot zu irgendwelcher unmelodischen Musik. Mit Klaus Goldinger mit seinem Ensemble. Und das war richtig so. Mensch, das ist doch jetzt, guck doch mal, Leidenschaft und Unwissenheit, haben wir doch gehört in der Vorlesung. Du hast da direkt, du suchst in einem Krankheitsbild Zuflucht und so weiter und so fort. Ach, lass mich jetzt, man muss doch auch mal seine jugendliche Kreativität hier manifestieren dürfen, oder? Sonst entwickelt man nur Neurosen, also so irgendwie das hin und her und hin und her. Nee, da habe ich einfach schmunzeln gesagt, okay. Okay. Also ich konnte meine materielle Natur konnte nicht das, was ich gehört habe, mit Argumenten widerlegen. Also glaube ich, muss ich das lassen. Also es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, davon Abschied zu nehmen. So, yes. Wir müssen das spirituelle Feuer in uns stärken, liebe Freunde Krishnas, liebe Devotees. Dieses Feuer des Krishna-Bewusstseins wird unsere materielle Natur mit Sicherheit verzehren, aber wir dürfen nicht Wasser gleichzeitig drauf gießen, sonst geht es nicht. Und mit dieser Aufforderung möchte ich die heutige Vorlesung beenden. Ich hatte versprochen, mich ein wenig kürzer zu halten, und hier ist das Versprechen eingehalten. Ich möchte nochmal sagen, testet euch, jeder Einzelne, inwieweit zwacken euch noch die niederen Erscheinungsweisen und manifestieren sich in Form von Sorgen und in Form von verschiedenen leidvollen Auswirkungen. Wenn ihr nach diesem Test zu der Auswertung kommt, dass es noch ein Weg vor euch gibt, geht ihn mit großer Entschlossenheit. Geht aber nicht den Weg durch den Nebel mit eigenen Beleuchtungsangelegenheiten. Nimmt den Weg des Bhakti-Yogas, wo Krishna nach und nach im Herzen offenbart wird, indem man über ihn hört und rein Gott geweihten Dienst und Tulsi-Dienst, den Heiligen Namen-Dienst und so weiter und so fort. Lasst uns niemals im Krishna-Bewusstsein den Fehler machen, den die Katze machte, wo lediglich eine äußere fadenscheinige Show vorlag, die aber weiterhin noch ein Mäusekiller blieb. Hare Krishna, möchtet ihr zu diesem Punkt noch etwas fragen, was euch noch nicht klar ist? Den Namen voran benannt. Ah, Hare Krishna, Krishna Prema. I had dreams of the Nityana, of the Gauranga Bhajan group, and I will satisfy and fulfill those dreams with the Nityananda group. Yeah, you did it. Verbergen. Ich darf es nochmal für die Kassetten für die Nachwelt sagen. Die Frage war so, man ist manchmal sehr geschickt darin, vor sich selber zu verbergen, wie angehaftet man im Grunde genommen, wie beeinflusst man noch von den niederen Erscheinungsweisen ist und tut deswegen dann nichts. Zum Beispiel manifestiert sich das in dem unbändigen Wunsch nach Ruhm und Anerkennung. Außerdem entwickelt man eine Expertise, das vor anderen zu verbergen. Wie lange toleriert Krishna dieses Spiel? Krishna weiß von dieser Schwierigkeit. Und wenn er sieht, dass ein Devotee ernsthaft ist, dann wird er ihm helfen, die Kraft zu finden, dieses Untreib auszureichen. Srila Rupa Goswami, also Chaitanya Mahaprabhu, erklärt Rupa Goswami, dass neben der Bhakti noch Unkraut im Herzen wächst. Und nur ein sehr ernsthafter Devotee, der wirklich das Unkraut von der wirklichen Pflanze unterscheiden will, ja, das muss ein Wunsch sein, der wird, wie soll ich mich ausdrücken, in der Lage sein, dieses Unkraut tatsächlich als Unkraut zu erkennen und aus dem Herzen zu reißen. Ich habe einmal gehört in einer Vorlesung von einem Devotee, dass es zwei Arten von Schlangen gibt, die sehr ähnlich aussehen. Eine Natter hat die Kringelung blau, grün, gelb, und die andere Natter hat die Kringelung blau, gelb, grün. Die erste ist harmlos, geeignet für Kinderzoos. Die zweite ist so giftig, dass nur ein kleiner Tick ins Blut ausreicht, selbst einem Elefanten Herzbeschwerden zu machen und stirbt dann daran. So gibt es da, das gibt es auch. Hingebungsvolles Dienen ist Nektar und zu schweigen von ungefährlich. Es ist, aber man kann Pratishtha entwickeln, Ansehen, den Wunsch nach Ansehen, auch in seinem spirituellen Vorgang. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein, weil man nie auf die richtige Spur kommt. Man versteht nie so richtig, was Bhakti in der Essenz eigentlich ist. Man ist immer in achten nicht die anderen, denken die anderen vielleicht Schlechtes über mich. Oh, er hat mir nicht zugelächelt. Und so weiter und so fort. So, man kommt nie auf die, man weiß einfach nicht, was Bhakti, man lebt daneben, im fremden Land. Sagen wir mal so, am Anfang des spirituellen Lebens beschäftigt man sich nicht so sehr mit dieser Fragestellung. dann fällt das nicht so auf. Aber wenn man dann Fortschritte macht, fällt einem das manchmal auf, wenn man sagt, oh no, was bin ich denn nur für ein Ansehens-Junkie, ist ja schlimm. Nicht und so weiter und so fort. Ja, das kann einen ganz schön entfernen. Nun, Krishna macht es einem dann meistens irgendwann einmal klar, und man merkt, gut, es geht ja eigentlich um Krishna. Krishna hilft dem Devotee, indem er ihn in eine Lernsituation oder Lernsituation hineinsteckt, wo er erkennt, dieser Wunsch nach Ansehen tötet mich ja spirituell gesehen. Ich denke ja gar nicht an Krishna, ich denke ja immer nur an mich. Der Nektar fließt an mir vorbei. Und er kommt sich vor wie der Tantalus, der im Fluss liegt, sitzt, Durst hat bis zum es geht nicht mehr. Klares Trinkwasser sprudelt unablässig an ihm vorbei, aber er ist verflucht, er kann die Lippe nicht senken, um das Wasser zu trinken. So meditiert der Devotee. Ach, ich bin hier in dem Nektarstrom des Krishna-Bewusstseins, aber das geht an mir vorbei, ich koste es ja gar nicht, weil ich immer in diesem Ansehensrausch drin stecke. Und er betet zu diesem Zeitpunkt sehr ernsthaft zu Shankarachan. Shankarachan ist eine Erweiterung Krishnas, der verantwortlich ist für das falsche Ego. Oder er betet, auch wenn er nicht so technisch ist, also Krishna, das reicht schon. Krishna ist Shankarachan und wird auf diese Weise gelöst werden von dem falschen Ego. Es gab einmal einen Schüler, sehr wichtig, der brachte seinem spirituellen Meister eine Haritaki-Frucht. Eine Haritaki-Frucht ist so, dass die Schale besonders medizinische Properties hat. Properties, Eigenschaften. Und am wertvollsten von der Frucht ist. Der Schüler wusste aber nicht davon und schälte die Schale ab, warf sie weg und brachte seinem spirituellen Meister die Haritaki-Frucht. Da belehrte ihn der Guru und sagte, meint ich, dass hier ist das Äußere, die Schale wichtig. Schmeiß nicht die Schale weg und gib mir die Frucht. Die Frucht ist nicht wichtig. So, am nächsten Tag bat er seinen Schüler, ihm Kardamom zu bringen. Kardamom sind schöne schwarze Samen, die in einer trockenen äußeren Schale, die sehr hart ist, drin sind. So, diesmal dachte er sich, man soll also, das Innere ist nicht so wichtig, das Äußere ist so wichtig. Das haben wir gerade gehört. Und er schmiss die guten Kardamomsamen weg, die als Appetitanreger gelten, und reichte ihm dann die trockene Schale, die man für nichts gebrauchen kann. Höchstens für Feuer, aber nur wenn es schon lange brennt. Nicht? Mit denen kann man nicht mal ein Feuer entfachen. So sind nutzlos sind die. So, das ist die Situation eines Devotees, dem es immer nach Ansehen geht. Er kommt einfach nicht zur Essenz, was immer er tut. Ne? Macht immer den Fehler. Die Essenz entfleucht ihn immer. Shami, du suchst Guru Shakti, der ist schon nach außen gegangen. So, ja, das ist also diese Sache mit dem Ansehen. Gut. Okay. Noch jemand mit einer gültigen Frage? Bruno. Bruno oder Brunetto? Bruno. Superaktivität. Die Frage war, wenn man von den niederen Erscheinungsweisen der Natur beeinflusst ist, ist man nicht wirklich qualifiziert für Hingebungsfreundin. Solche Weiter haben oft eine Hyperaktivität, die Hyperventilität, Hyperventilation. Ist das nicht Erscheinungsweise der Leidenschaft? Nun, ich möchte das noch spezifizieren. Hier heißt es, ein Gottgeweihter befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Tugend. Deshalb fügt er niemandem Schaden zu. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen richtet nur Schaden an. Ne? So, in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, sicherlich sollte man, das, sorry, so, die, wo dies die aktiv sind für Krishna, sind sehr oft in der sehr auf der transzendentalen Stufe. Sieh mal, das heißt nicht, dass ein Mensch im Krishna-Bewusstsein passiv ist. Er ist sehr aktiv, aber für Krishna im Mittelpunkt. Wenn es jedoch vorkommt, dass bei dem Devotee die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit reinschwappt in die Tätigkeiten, dann ist es nicht so gut für sein spirituelles Leben. Dann wird er depressiv, voller Sorgen, anhaftend an das Ergebnis und so weiter und so fort. Du kannst also nicht sagen, jemand, der hyperaktiv ist, ist unbedingt in Leidenschaft. Wenn der Hyperaktivität ist und angehaftet ist an die größten der Ergebnisse, oder wie man das richtig sagt, und so weiter und voller Sorgen, dann ist er erst in Leidenschaft. Aber Prabhupada hat durchaus gesehen, wie leidenschaftlich wir sind als Westler. Ist dir das auch bewusst? Da ist die nackte Leidenschaft manchmal da. Wenn man das in Krishnas Dienst stellt, ist man gut dran. Man wird langsam gereinigt. Man muss jedoch dabei vermeiden, anderen Schaden zu zufügen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man anderen Schaden zufügt, macht man Vergehen und dann kann man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, da kann man nicht so gut vorankommen. Nimm deine Leidenschaft, Bruno, und richte sie auf Krishna. Esswut können wir nehmen und es auf Prasadam richten. Die Bewegungswut können wir in das Tanzen zum Heiligen Namen tun. Wir sollten das machen. Es gibt in unserer Bewegung natürlich diesen Vorgang des Dedicaten, dass man so zum Beispiel dann sagen wir, jetzt haben wir, sagen die wohl sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, dann höre ich mir I need your shadow. Jetzt höre ich das an, weil ich so leidenschaftlich bin. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich, diese Art. Deswegen sehen wir, wie Krishna Prema Prabhu jetzt einen neuen Musikstil nimmt. Ein Musikstil, der unserer Vaishnava-Kultur nahe ist, diese Ragas. Und wir haben immer diesen, wir in unserer Bewegung müssen uns achten davor, diese sehr leidenschaftlichen Dinge zu nehmen, unter dem Vorwand, ja, wir benutzen das und transzendieren dann. Sehr oft transzendiert man nicht dabei, weil man nicht Krishna dabei so in den Mittelpunkt stellt, sondern das Gucken des genetischen Kodexes. Da-di-da-di-da-di-da. Das war ein gutes Lied. Ich muss so lachen, weil wir haben in jetzt, wo es nach der Goranga Bhajan Band sprießen überall diese anderen Devotee-Bands. Und wir hatten einen Split jetzt, ein Konzert gehabt im Museum, und das Split liegt in Kroatien. Und wir hatten so einen Kirtan gemacht. Also erst das Bhajan-Programm, und da habe ich gelächelt, kann man das Schicksal verändern. Und dann haben wir unsere Split-Rock'n'Roll-Band genommen. Und da war also jetzt einer von diesen, ein Heavy-Metal-Sänger, der ist ein Devote geworden, hat zwar noch diese langen Haare, aber ist auf dem besten Weg, und eine Rocksängerin. Und die haben mir gesagt, sag du, wir wollen ein bisschen East meets West machen. Und dann habe ich, ja gerne, also, und so weiter. Und dann fangen die an, das erste Lied ist. Die gehen so ganz so ein Dodi rauf, und dann fangen die an mit diesem total leidenschaftlichen. Und dann explodieren die da, wie ich es noch nie halt gesehen habe auf einer Bühne. Also junge Leute haben ja viel mehr Energie als unser eins, nicht? Und das war wunderlich. Sind wir voll gespannt. Gut, wir wollen an dieser Stelle unser Ende finden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Heute sehen wir einem total nektarhaften Programm entgegen. Heute Abend werden wir ein Namjagdja machen, wo wir die heiligen Namen des Herrn chanten werden mit traditionellen Instrumenten. Diesmal. Bitte kommt, alles ist sehr nett. Und dazwischen werden Krishna Lila erzählt werden. Sila Prabhupada ki jay, Sisi Gaura Nitai ki jay, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.